Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wie Sie sehen, habe ich den Psalm 71 ausgewählt und den Titel gegeben: Gott, lass mich nicht im Stich. Es ist kein kurzer Psalm, aber wir werden ihn etwas auf eine besondere Art zusammenlesen. Und zwar sehen Sie an der Wand vier Plakate. Und ich bitte jetzt die vorderen Teil der Gemeinde, währenddem ich den Psalm lese und ihr ihn seht, hält ihr einfach eure Hand auf, wenn ihr findet, im Text wird von Vertrauen zu Gott gesprochen, wird von Lob zu Gott gesprochen. Dann zeigt ihr das bei euch an. Die hintere Hälfte hier zeigt an, wenn im Text etwas davon gesprochen wird, ich will. Ein Entschluss wird dargestellt. Der Psalmschreiber entscheidet sich für etwas. Dann zeigt ihr das mit der Hand und behält die Hand oben, bis es für euch fertig ist, der Wille. Dann hinten, ihr hält auf, wenn eine Situation beschrieben wird. Also wenn der Psalmschreiber eine Situation aus seiner Umgebung beschreibt. Und vorne, wenn der Psalmschreiber eine Bitte formuliert zu Gott oder Flehen zu Gott vorkommt. So wollen wir zusammen den Psalm betrachten. Ich lese Psalm 71, die Verse 1 bis 9 aus der Elberfelder Übersetzung. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals beschämt werden. In deiner Gerechtigkeit rette mich und lässt die Hand ruhig oben und die anderen denken mit, ob sie das auch so einreihen. In deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie mich. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Du hast geboten, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du. Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Denn meine Hoffnung bist du, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoße an. Vom Mutterleib hast du mich entbunden. Dir gilt stets mein Lobgesang. Vielen bin ich wie ein Zeichen, du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich habe das so für mich taxiert, diese vier Dinge. Und das Gelbe bedeutet, es bringt Lob, Vertrauen zu Gott zum Ausdruck, das Grüne eine Bitte oder Flehen und das Blaue, das hier vorkommt, beschreibt eine Situation. Ich lese nochmal den Text und ihr schaut, ob ihr damit einverstanden seid. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals beschämt werden. In deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie mich. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Ich unterbreche kurz. Für mich ist selbstverständlich, dass wir als Christen, wenn wir das so lesen, das gerade mitbeten. Es ist ja gerade unser Gebet zu Gott für uns selbst. Vers 3. Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Du hast geboten, mich zu retten, denn mein Fels und meine Burg bist du, mein Gott. Befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen, denn meine Hoffnung bist du, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Das könnte man auch blau machen, hä? Meine Zuversicht von meiner Jugend an, ist ja auch eine Situation beschrieben. Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoße an. Vom Mutterleib hast du mich entbunden. Auch das könnte blau sein. Dir gilt stets mein Lobgesang. Vielen bin ich wie ein Zeichen oder Schreckzeichen. Du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters. Beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Wir fahren so weiter mit Vers 10 bis 17. Ich bitte euch wieder mitzumachen. Vers 10. Denn meine Feinde haben über mich geredet und die nach meinem Leben trachten, miteinander beratschlagt. Sie sagen, Gott hat ihn verlassen, verfolgt und ergreift ihn, denn kein Retter ist da. Gott sei nicht fern von mir, mein Gott eile mir zur Hilfe. Zu Schanden werden vergehen sollen, die meine Seele beschuldigen, in Hohn und Schande sollen sich hüllen, die mein Unglück suchen. Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit, dein Retten den Gott den ganzen Tag, denn ich kenne ihre Zahl nicht. Ich will kommen mit den Machttaten des Herrn, Herrn. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich allein, Gott. Du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Auch jetzt vielen Dank. Ich habe das so befärbt. Blau also wird wieder eine Situation beschrieben, grün die Bitte. Und jetzt dieses Violett oder wie sagt man der Farbe, wie seht ihr es? Das bringt der Wille zum Ausdruck. Es heißt Vers 10, denn meine Feinde haben über mich geredet und die nach meinem Leben trachten miteinander beratschlagt. Sie sagen, Gott hat ihn verlassen, verfolgt und ergreift ihn, denn kein Retter ist da. Gott sei nicht fern von mir. Mein Gott, eile mir zur Hilfe. Zu Schanden werden vergehen sollen, die meine Seele beschuldigen. In Hohn und Schande sollen sich hüllen, die mein Unglück suchen. Und jetzt der Entscheid. Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit, dein Retten den ganzen Tag, denn ich kenne ihre Zahl nicht. Ich will rühmen die Machttaten des Herrn, Herrn. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich allein, Gott. Du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. So kommen wir zum letzten Teil, ab Vers 18. Gerne dürft ihr wieder mit der Hand zeigen. Und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum verlass mich nicht, o Gott, bis ich verkündige deinen Arm, dem künftigen Geschlecht und allen, die da kommen werden, deine Macht und deine Gerechtigkeit, o Gott, bis zur Höhe, der du große Dinge getan hast. Gott, wer ist wie du? Der du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen. Du wirst uns wieder beleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Dann will auch ich dich preisen, mit der Harfe preisen deine Treue, mein Gott. Ich will dir spielen mit der Zither, du Heiliger Israels. Jubeln sollen meine Lippen, wenn ich dir spiele und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit reden den ganzen Tag. Denn beschämt, denn mit Scham sind bedeckt worden, die mein Unglück suchen. Das habe ich so eingefärbt. Wir fangen an mit der Bitte. Und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum verlass mich nicht, o Gott, bis ich verkündige deinen Arm, dem künftigen Geschlecht allen, die da kommen werden, deine Macht und deine Gerechtigkeit, o Gott, bis zur Höhe. Der du große Dinge getan hast, Gott, wer ist wie du? Der du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen, Situationsbeschreibung blau. Du wirst uns wieder beleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Jetzt kommt wieder ein Entschluss. Dann will auch ich dich preisen mit der Harfe. Preise deine Treue, mein Gott. Ich will dir spielen mit der Zither, du Heiliger Israels. Jubeln sollen meine Lippen, wenn ich dir spiele und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit reden den ganzen Tag. Und jetzt wieder eine Situationsbeschreibung, weshalb er sich entscheidet. Denn beschämt, denn mit Scham sind bedeckt worden, die mein Unglück suchen. Ich habe das natürlich aus einem bestimmten Grund so gemacht und so eingefärbt. Ihr seht es hier im Überblick. Wir sehen diese Farben im Wechsel. Wir sehen, da ist viel Grün, da ist viel Bitte zu Gott. Aber es hat auch ausgewogen Lob, Gelb. Lob zu Gott, Vertrauen wird ausgedrückt zu Gott. Und dann sehen wir zwei Entscheide, die wir dann noch näher anschauen wollen. Wir können dies als Vorbild für unser Gespräch mit Gott nehmen. Für unser Beten mit Gott, für unsere Kommunikation mit Gott. Schauen wir doch dazu, dass wenn wir zu Gott reden, mit Gott reden, dass wir alle vier Elemente auch enthalten haben. Lob, Vertrauen zu Gott, bitten, flehen, dass wir unsere Situation beschreiben, Gott offen und klar sagen, wie es um uns steht, dass wir aber auch Entscheid mit hineinnehmen in unser Gespräch mit Gott. Und auch als Vorbild können wir das nehmen, was wir so farblich gesehen haben. Das wechselt ab. Es gibt kein bestimmtes Schema, das wir als Christen einhalten müssen. Wir fangen an mit Lob und Lob und Lob und Lob und dann kommt dann Bitte und dann kommt dann. Es gibt kein Schema. Du kannst so reden mit Gott, wie es dein Herz, wie Gott dich führt, aber denk daran, alle vier Elemente einzubauen. Wie gerne vergessen wir doch das Lob in unserem Gespräch vielleicht mit Gott. Wie gerne vergessen wir vielleicht unseren Willen zum Ausdruck zu bringen. Oder wagen gar nicht so recht, Gott genau unsere Situation zu beschreiben. Denken doch, das geht doch nicht, dass ich jetzt da klage und genau sage, wie es mir so und so geht. Doch, wir haben gesehen in unserem Text, dass wir Gott alles sagen können, genau so, wie es ist. Er weiß es sowieso. Und es tut uns gut, wenn wir es Gott klar sagen, dann wird es nämlich auch uns klar bewusst, was ist es nun eigentlich, was mich bedrückt. Was ist es nun eigentlich, was mir Sorgen macht? Und dann bringen wir das zu Gott. Nehmen wir doch das als Vorbild für unser Reden mit Gott. Wem vertraut der Betende? In Vers 1 und Vers 3 lesen wir davon, bei dir, Herr, habe ich mich geborgen, denn mein Fels und meine Burg bist du. Ja, wer ist das? Der Betende vertraut dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem alleinigen wahren Gott, welcher sich durch die heiligen Schriften der Bibel des Alten und Neuen Testamentes allen Menschen offenbart. Der Gott, welcher sich durch seinen Sohn Jesus Christus den Menschen kundtat und durch die Schriften des Neuen Testaments auch heute immer noch kundtut. Der Gott, der durch Jesu Tod am Kreuz die Grundlage für die Vergebung unserer Sünden und das ewige Leben schuf. Wir lesen zum Beispiel davon im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im Kapitel 1, in den Versen 1 bis 3, wenn es da heißt: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, also in Jesus Christus, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus war dabei bei der Schöpfung. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät, also Gott dem Vater, in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Wer auf Jesus Christus und auf Gott den Vater vertraut, wird, wie der Psalmschreiber ausrufen können, wie es in Vers 19 heißt: Der du große Dinge getan hast, Gott, wer ist wie du? Es scheint mir im Zusammenhang klar ersichtlich, dass das eine rhetorische Frage ist. Es ist nämlich die Antwort schon von vornherein klar. Man könnte ein Ausrufezeichen dahinter setzen, nämlich: Niemand ist so wie du. Dem Betenden geht es nicht gut und Menschen um ihn herum merken es. Es heißt in Vers 4: Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Er ist ihnen wie eine Abschreckung. Es heißt in Vers 4: Vielen bin ich wie ein Zeichen oder Schreckzeichen geworden. Da sind sich die Bibelübersetzungen nicht ganz einig. Es könnte auch mit Wunder übersetzt werden. Also es könnte auch was anderes bedeuten. Ich habe es jetzt mal so. Stimmen ja beide Bedeutungen. Ich habe es jetzt mal so gelassen, dass sie sind wie eine Abschreckung für andere Menschen. Was, auf diesen Gott soll ich trauen? Schau mal den an, wie es dem geht. Also so möchte ich nicht landen. So möchte ich nicht, dass es mit mir auch geht. Nein, auf diesen Gott will ich nicht vertrauen. Ich will es mal so deuten. Und dann, und seinen Feinden ist es eine willkommene Möglichkeit, den Betenden zu vernichten. Es heißt in Vers 10: Denn meine Feinde haben über mich geredet und die nach meinem Leben trachten, miteinander beratschlagt. Sie sagen: Gott hat ihn verlassen, verfolgt und ergreift ihn, denn kein Retter ist da. Wir merken, es geht hier um Menschen, Feinde. Der Betende hat Feinde und sie wollen nichts weniger als ihn töten. Sie wollen ihn umbringen. Der Betende ist ihnen ein Dorn im Auge. Irgendwie bringen diese Feinde eine gewisse Gottesfurcht zum Ausdruck, wenn sie da sagen: Gott hat ihn verlassen, jetzt können wir eingreifen, jetzt können wir zuschlagen, jetzt hat er keine Chance mehr. Nun, in dieser Situation bist du und ich nicht. Wir haben keine Feinde, die uns umbringen wollen. Aber trotzdem trifft diese Situation auf uns zu. Wir hören auf die Worte aus dem Neuen Testament im Epheserbrief, Kapitel 6, den Vers 12. Was steht denn hier geschrieben? Es steht: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Unsere Feinde sind unsichtbare Mächte. Es ist der Teufel und seine Dämonen, seine Gehilfen. Der Feind Gottes, der Satan, der Gegenspieler Gottes, trachtet uns vielleicht nicht nach dem Leben. Jedoch, er kennt da ganz verschiedene Varianten, mit welchen er uns vom Vertrauen zu Gott wegbringen will, uns lähmen will und womit er die Menschen um uns herum von Gott abhalten will. Nein, auf diesen Gott lohnt es sich nicht zu vertrauen. Ich will es nun nachfolgend auf eine bestimmte Art und Weise formulieren und ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich dir gut tun kann, es mal so zu formulieren, Gott es mal so zu sagen, nämlich so. Der Teufel will, dass ich nicht gesehen werde, dass ich nicht beachtet werde. Der Teufel will, dass ich nicht geschätzt werde. Es sind nicht Menschen, meine Feinde. Die unsichtbaren Mächte wollen, dass ich nicht ernst genommen werde. Er braucht nur Menschen oder Situationen dazu, diese unsichtbaren Mächte. Der Teufel will, dass ich mich nicht verstanden fühle, dass Menschen nicht auf mich hören, dass ich mich nicht wertvoll fühle. Es ist der Teufel und seine Mächte, die wollen, dass ich vereinsame, dass ich mich alleine fühle. Es ist der Teufel, der will, dass ich willensschwach bin, dass ich aufgebe, dass ich Angst habe, dass ich an Gott zweifle, dass ich hoffnungslos bin. Es ist der Teufel, der will, dass ich mich im Leben nicht zurechtfinde, dass ich in den Frust esse, dass ich grob reagiere, dass ich meiner Augenlust nachlebe, dass ich mich auflehne. Es ist der Teufel, der will, dass ich schlussendlich Gott vergesse. Gehen wir wie der Psalmschreiber mit all diesen Dingen und bitten und flehen zu Gott. Wie es so schön im Psalm heißt, ab Vers 1, lass mich niemals beschämt werden. In deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie mich, neige dein Ohr zu mir. Und jetzt sieh all deine Dinge, die dich beschäftigen, dahinter, in diesen Bitten. Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Du hast geboten, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du, mein Gott. Befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Gott sei nicht fern von mir. Denken wir immer wieder dabei daran, dass nicht Menschen unsere Feinde sind, sondern der Teufel und seine Mächte. Dann können wir unsere Bitten so formulieren. Ich mache es mal auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise und kann mir vorstellen, weil ich es selber auch so immer wieder mal mache, dass es auch dir gut tut und dir Mut macht. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mich so plagen darf, denn du bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mich vereinsamen kann, dass ich mich allein fühle, denn du bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mich mutlos machen kann, denn du bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mir das Gelingen verhindert, mich in Sünde bringen kann, denn du bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mich von dir abbringen kann, denn du, Gott, bist Sieger. Jesus ist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mir den Eifer für dich nehmen kann, mich gleichgültig machen kann, denn du, Jesus, bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel Beziehungen zerstört, denn du bist Sieger. Beziehungen zwischen Freunden, Beziehungen in der Ehe, Beziehungen in der Gemeinde, Beziehungen in der Familie. Denn du bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel mich unzufrieden macht, denn du bist Sieger. Gott, lass nicht zu, dass der Teufel die Einheit unter uns Christen verhindern kann, denn du, Jesus, bist Sieger. Und lass nicht zu, dass Menschen, dass es ihm gelingt, Menschen, die mir lieb sind, für die ich schon lange bete, dass er sie von dir abhalten kann. Denn du bist Sieger. Schauen wir nochmals die Übersicht an. Da ist viel Grün, viel Bitte, wie ich schon gesagt habe. Aber es hat auch ausgewogen Gelb. Es ist wunderbar, dieses Vertrauen zu Gott, das der Betende immer wieder zum Ausdruck bringt. Und dann dieser bewusste Entscheid im Vers 14. Dieser bewusste Entscheid im Vers 14, Gott zu loben und Gott zu preisen, geschieht in der Not. Nicht, als es dem Betenden gut geht. In der Not drin entscheidet er sich, ab Vers 14, ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit, dein Retten den ganzen Tag. In der Not drin entscheidet sich der Psalmschreiber, Gott zu vertrauen. Ich will rühmen die Machttaten des Herrn, Herrn. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich allein. Sie sehen, rechts oben habe ich einen Kopf mit diesen Zahnrädchen dargestellt, weil unsere Schaltstelle geschieht in unserem Denken. Wir entscheiden uns, Gott zu vertrauen. Wir entscheiden uns, Gott nicht zu vertrauen. Wir entscheiden uns, Gott zu loben und zu preisen. Vers 3 heißt es, denn mein Fels und meine Burg bist du. Die Bilder, welche uns Gott in der Bibel gibt, sind von Gott natürlich bewusst gewählt. Ganz bewusst gewählt. Da steht nicht, mein Liegestuhl bist du. Es hilft manchmal, zum Verständnis so ein absurdes, anderes Wort zu nehmen. Nein, denn mein Fels und meine Burg bist du. Sie sollen uns helfen, diese Bilder eine Vorstellung dazu haben, wie und wer Gott ist. Wie hier dieser Fels in der Brandung des Meeres, da kann unten geschehen, was will. Also wirklich, was will. Da können hohe Wellen kommen, da kann es wüten und machen, wie es will. Das prallt alles an diesem Felsen ab. Das Wasser hat keine Chance. Der Fels bleibt und vielleicht kannst du jetzt noch dich oben auf diesem Felsen vorstellen. Du stehst dort sicher, es ist grün. Es ist nichts zerstört, oben ist grün. Gott ist so unser Schutz. Auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen. Aber er ist es. Wir können uns entschließen, ihm so zu vertrauen. Nun, er gibt uns ja auch das Bild, denn mein Fels und meine Burg bist du. Wahrscheinlich denkt der Psalmschreiber an so etwas. Eine Burg oben auf einem Hügel oder auf einem Felsen, die ist sicher, diese Burg ist uneinnehmbar. Da kann nichts geschehen. Nun, es ist wichtig, dass du nicht die Burg von Weitem siehst, sondern du bist in der Burg drin. Die festen Burgmauern sind um dich herum. Da ist ein Abhang Und der Feind muss zuerst mal diesen Abhang hoch. Vielleicht hat es noch einen Wassergraben. Da muss der Feind zuerst mal hoch und dann prallt er ab an dieser starken Mauer. So sicher darfst du dich bei Gott fühlen. Darfst du dich bei Gott wissen. Wie schön das doch das einem tun kann, wenn man in Not ist. Und so ein Bild von Gott ernst nimmt und Gott dankt dafür, ich kann wirklich sicher sein bei dir. Wenn wir auf Gott vertrauen, dürfen wir uns sicher wissen. Wir dürfen sicher sein, dass Gott unser Schutz ist. Der Teufel kann uns nicht einnehmen. Er kann nichts ausrichten. Er versucht es zwar. Es sieht gefürchtig aus, wie diese Feinde kommen und diese Burg stürmen wollen. So fühlst du dich im Leben zwischendurch. Es sieht gefürchtig aus und ist gefürchtig. Aber Gott ist dir eine sichere Burg, wenn du ihm vertraust. Wichtig ist dieser zweite Entscheid. Haben Sie gemerkt beim Lesen, wann dieser geschieht? Vers 22 heißt es, dann, also das was in Zukunft. Und am Schluss, das Blaue, dann merken wir, weshalb dieses dann. Es heißt nämlich am Schluss, denn beschämt, denn mit Scham sind bedeckt worden, Vergangenheit, die mein Unglück suchen. Also da ist die Not vorbei. Da hat Gott eingegriffen. Und jetzt, nachdem Gott eingegriffen hat, entscheidet sich der Christ, der Psalmschreiber, nochmal, dann will auch ich dich preisen. Er entscheidet sich, Gott zu danken. Deine Treue, mein Gott, will er nun verkünden. Jubeln sollen meine Lippen, wenn ich dir spiele. Und meine Seele, die du erlöst hast. Wenn Gott dann eine Not, auch wenn es eine kleine ist, gewendet hat in deinem Leben oder auch nur durch einen Tag geholfen hat, durch eine Arbeit durchgetragen hat, in einem Gespräch eingegriffen hat oder geholfen hat oder eine Situation gemildert hat, dann ist uns der Psalmschreiber wieder ein Vorbild, indem er Gott dankt. Er kommt wieder zu Gott, dankt und lobt ihn für sein Wirken. In diesem Sinne wünsche ich uns allen das Gelingen in der nächsten Woche, dass es uns gelingt, in diesen vier Dingen im Gespräch zu Gott zu kommen. Gott schenke uns Gelingen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Herr Jesus, du kennst uns nur zu gut. Du weißt, wie schnell wir dich vergessen. Deine Stärke, deine Größe, deine Hilfe, deine Macht. Hilf uns, Herr, schenk uns deine Gnade. Stärke unser Vertrauen zu dir. Stärke unsere Gedanken zu dir und lenke sie, dass sie dir zum Lob sein dürfen.